Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben.
Und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind in der aufregenden dritten Staffel mit interessanten Gästen und spannenden Themen. Heute mit Manuel Dubach. Hallo Manu.
Hallo zusammen, Manu, Stefan.
Und ich kann euch schon verraten, ich sitze also heute hier mit zwei begeisterten Bibelfans und beide heißen Manu Schmid und Manuel ja. Dubach. Manuel Dubach ist Alttestamentler, YouTuber, Pfarrer in Burgdorf und wie ich aus eigener Erfahrung und zu meinem eigenen Wohl weiß, auch ein großer Genießer und ein Freund der netten Dinge, die das Leben so bereithält. Aber sonst verbindet die beiden noch die Haarpracht.
Ja, ich wollte gerade sagen, du bist also heute in mehrerer Hinsicht in der Unterzahl. Also
ja, ich
zwei
merke.
Manuel, zwei Glatzköpfe, zwei Bibelkenner. Ja, da musst du dich warm anziehen.
Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, wir sind alle Wein- und Biergenießer, oder?
Das
und
das verbindet uns.
Und Amen das leitet dazu. Auch gleich über zu dem schönen
ganz
Thema.
Ganz alttestamentlich
verbindet das. Ganz genau. Wir haben nämlich die Frage, wohnt Gott im Rausch? Und Manu, dazu haben wir dich eingeladen, weil du hast eine Diss geschrieben zum Thema Trunkenheit im Alten Testament. Jetzt, ich muss mich vielleicht outen, meine kirchliche Sozialisierung ist jetzt weniger über den Wein geflossen, sondern kommt über die kirchliche Jugendarbeit. Und bei uns im Dorf war das eine Blaukreuz-Jugendarbeit. Also das heißt, ich bin in diesem Blaukreuz-Kinder- und Jugendarbeitsding aufgewachsen, wo es entweder um Alkoholprävention oder um Ausstieg von Alkoholismus geht. Ja. Wie kamst du auf die Idee, deine Diss zum Thema Trunkenheit im Alten Testament zu schreiben?
Also bei mir ist vermutlich ein bisschen anders gelaufen. Ich bin sehr nüchtern landeskirchlich sozialisiert worden, aber sonst Mittelschulverbindung.
Ah, Studentenverbindung.
Dann später Studentenverbindung, obwohl da war ich dann schon wirklich im Alten Testament ein bisschen zu Hause, aber zuvor wirklich auch auf Wegen, die sich nicht abgezeichnet haben, ins Theologiestudium geraten. Nicht, weil ich Pfarrer werden wollte, sondern Interesse für die alten Texte. Und ja, dann habe ich mich, als es da um die Dissertation ging, wollte ich textversessen, wie ich bin, einfach mir ein Kapitel vorknöpfen, da richtig.
Das ist ja typisch ATler, ja, oder? Genau. Die nehmen sich irgendwie so eine Mini-Perikope, arbeiten dann 4 Jahre dran und haben jedes Wort 16 Mal übersetzt und kontextualisiert.
Ja, du kannst dich nicht verlieren, die Systematik, wir können sich überall verlieren. Wir haben einfach wirklich unsere Steingrube, an der wir arbeiten und pickeln und machen und du schaust nicht über die Grenze.
Hier habt ihr mehr Zeit zum Trinken, offensichtlich.
Aber eben, nein, ich habe mir da, auch wegen meines Doktorvaters, der vor allem in den Samuel-Büchern zu Hause ist, habe ich mir 1. Samuel 25 vorgeknöpft. Die Geschichte von der tollen Abigail und dem dummen Nabal und dem auch recht zwielichtigen David. Ja. Genau, und Abigail ist wirklich der Inbegriff einer weisen Frau, Nabal der Inbegriff eines tumben Machos. Und zu diesem Nabal gehört, dass er trinkt.
Ja.
Nabal trinkt so, dass er betrunken ist. Er macht ein Gelage wie ein König und ist sturzbetrunken und am Schluss stirbt er. Und in den Kommentaren steht dann wirklich schön jeweils, ja, ist klar, Nabal ist unmöglich und das sieht man ja auch an diesem Attribut, dass er trinkt, weil wer trinkt, ist in der Bibel sowieso auf der falschen Fährte.
Das passt wunderbar zu der Einschätzung, die ich in meiner Blaukreuz-Jugendarbeit mitbekommen habe.
Genau, also da ist Nabal sicher das abschreckende Beispiel und dann trinkt man einen blauen Trink.
Genau, die Blue Cocktail Bar. Genau.
Ja, die Virgin Drinks mit Fruchtsäften.
Genau. Ich habe dann eigentlich glücklicherweise gemerkt, dass noch andere Leute an diesem Text arbeiten, Frauen. Und irgendwie ist es dann auch klar, dass Frauen sich mit Abigail vielleicht auf Es ist vielleicht glücklicher, wenn sich Frauen mit diesem Text beschäftigen, als wenn ich da als Mann mich dann auch noch meinen Senf dazugeben will. Auf jeden Fall war das die Gelegenheit. Ich habe dann mal geschaut, ja, ist das wirklich so? Ist dieser Rausch, ist das Trinken bis zur Trunkenheit, ist das grundsätzlich etwas Schlechtes? Sehr praktisch, gibt ja klar eine Wurzel im Hebräischen, du kannst einfach diese Wurzel im Kompi eingeben und dann spuckt es dir alle Stellen aus. Ja. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, nein, da gibt es Stellen, die einem das durchaus zugestehen, dass man Wein trinkt, ob es Bier gegeben hat. Das ist dann ein eigenes Kapitel, aber dass man trinkt und dass man darob fröhlich wird und es sich durchaus gut gehen lässt. Zum Beispiel Josef und seine Brüder.
Ja.
Josef gibt sich ja nicht zu erkennen zuerst bei seinen Brüdern und dann, als er sich zu erkennen gibt, steht wortwörtlich, sie tranken und berauschten sich gemeinsam. Also wirklich, es sind zwei verschiedene Verben. Das eine ist das neutrale Trinken und das andere ist ganz klar die Wirkung. Also das gehört zu einem schönen Wiedertreffen, zu einem Versöhnungsakt, gehört, dass man nicht nur trinkt, bis man nicht mehr durstig ist, sondern da muss die Stimmung auch rauf.
Wie heißt dieses wunderbare Wort für die Stimmung?
Schachar, also es ist Schr, Schachar. Schachar. Ist die, also Schachar heißt, er hat getrunken. Er war betrunken.
Er war betrunken.
Und dann hast du deine Dissertation angefangen mit dem Vorhaben, eine Apologie des Rauschtrinkens vorzulegen.
Ist natürlich immer die Gefahr. Also ganz klar, wenn man sich so ein Thema vorknöpft, man bringt eigene Vorstellungen mit rein. Und man ist nie neutral. Die eigene Lebenswelt prägt sicher die Sichtweise, wie man an die Texte rangeht. Natürlich wollte ich mich da möglichst zurückhalten und man hat dann auch noch den Doktorvater, der...
Ja, das stelle ich mir jetzt gar nicht so leicht vor. Also du gehst dann zum Doktorvater und sagst, hey, ich habe jetzt eine tolle Idee, lass mich mal was schreiben über Rausch trinken, oder? Genau. Wie hast du das gemacht?
Ja, zuerst wirklich Dubach und Kopf geschüttelt, ja, so richtig schön väterlich. Ja. Manuel.
War wieder Studentenverbindung gestern.
Genau. Und nein, war noch eine interessante Entwicklung. Zuerst hat er sich tatsächlich ein bisschen gefragt, wohin das Ganze führen soll. Und am Schluss hatte ich den Eindruck, stolz ist vielleicht das falsche Wort, aber es war so ein Element in seiner Sammlung, auf das er gar nicht ungern verwiesen hat, dass er deine Dies betreut, wo es um den Rausch, um die Trunkenheit geht im Alten Testament. Und ich muss sagen, für mich war es wirklich toll, weil ich habe so das Alte Testament in seiner ganzen Breite nochmals gelesen, nochmals kennengelernt. Ich bin eben nicht in diesem engen Steinbruch geblieben, sondern konnte wirklich eine rote Linie durch diese Texte ziehen, in die Umwelt schauen. Also es war wirklich noch einmal eine Vertiefung. Das war auch Ziel und Zweck meiner Diss. Nicht nur das Buch, sondern vor allem, dass ich einfach dort, was mich interessiert, was mich brennt, dass ich dort richtig in die Tiefe gehen konnte.
Und was würdest du denn jetzt sagen nach diesen eingehenden Studien? Worauf bist du gestoßen? Kannst du das kurz skizzieren? Wie steht die Bibel, wie steht das Alte Testament zum Phänomen Rauschtrinken und welche Verbindung hat das vielleicht auch mit Gottes Erfahrung?
Ich würde sagen, das Verhältnis Altes Testament, Trunkenheit ist primär ein ambivalentes. Das ist natürlich eine schöne, elegante Antwort, oder? Damit ist viel gesagt und auch wieder sehr wenig.
Es ist dialektisch.
Genau, es ist dialektisch. Der Systematiker. Du findest einfach Texte, wo ganz klar gesagt wird, eben, ich habe vorher Genesis, die Josefsgeschichte erwähnt, es gibt Texte, wunderschön, im Richterbuch, der Weinstock macht Wein, der Götter und Menschen erfreut. Wirklich, man hat zahlreiche Belege, wo ist vor allem der Wein, der eine wichtige Rolle spielt. Palästina, Israel ist ein Weinland, wo da den Menschen dieser Genuss einfach zugestanden wird. Ja. Und dann gibt es ganz klar Texte, die warnen. Und zwar sehr, sehr nah an der Lebenswirklichkeit, die sagen, hey, ist vor allem die Weisheit im Alten Testament, die weisheitliche Literatur, die warnt, du trink, aber bitte, es lauert eine Gefahr in diesem Trinken. Und da gibt's Texte, wo diese Ambivalenz, also innerhalb von wenigen Versen beschrieben wird, im Buch der Sprüche.
Ja, mach am besten mal ein Beispiel dafür.
Genau, da wird zum Beispiel, Weisheit ist eine sehr weibliche Sache. Die Weisheit ist weiblich und die Königsmutter gibt ihrem Sohn, dem Prinzen, Ratschläge, wie er sein Amt ausführen soll. Und steht am Ende der Sprüche 31, da sagt die Mutter Lemuel, trink keinen Wein. Weil Könige sollten keinen Wein trinken, sonst vergessen sie, was ihre Pflicht ist. Sie vernachlässigen ihren Job. Und dazu gehört, für die Benachteiligten zu sorgen. Hingegen, wenn wir schon bei den Benachteiligten sind, sagt die Königinmutter, dann gib doch den Benachteiligten diesen Wein. Weil wenn die trinken, dann vergessen die auch Dinge, aber nicht ihre Pflicht, sondern ihr Elend. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Also wir haben wirklich einen Beleg für ein Psychopharmakon, für ein Mittel, das hilft, irgendwie in diesem harten Leben zu Rande zu kommen.
Wow. Also ich finde das jetzt spannend, wie du das aufgezogen hast, weil ich bin so auf einem Hintergrund aufgewachsen, in einem Milieu, das vielleicht kann man sagen, sehr moralistisch unterwegs war oder auf jeden Fall sehr viel Wert auf Regeln, auf klare Regeln gelegt hat. Ich bin immer wieder in Predigten und an Jugendgruppenabenden mit den Fragen konfrontiert worden, darf ein Christ, das war regelmäßig, da gab es dann 1000 Varianten, darf ein Christ das, darf ein Christ das. Und wenn man die Frage gestellt hätte, darf ein Christ sich betrinken, dann wäre ganz klar natürlich die Antwort gekommen, nein. Das war sehr stark so eine moralische Grundregel, das gehört sich nicht. So wie du das jetzt aufgezogen hast, ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, das hat ein anderes Framing, auch die Kritik an Trunkenheit. Es war nicht so ein alttestamentlich ist nicht so ein Generalverbot vor Trunkenheit, sondern eher eine Sensibilität für die sozialen Auswirkungen, die Trunkenheit haben kann, bei gleichzeitiger Wertschätzung eines gelegentlichen Rausches, der einen das Elend vergessen lässt.
Ja, die Bibel ist ja ohnehin nicht wahnsinnig praktisch, wenn man klare Anweisungen gibt.
True. Oder andersrum, man findet quasi für jedes Anliegen die passende Anweisung.
Genau.
Oder?
Ja, ja. Genau, wirklich. Und da muss man eben extrem aufpassen, weil man mit irgendwie einem bestimmten Blickwinkel an die Texte rangeht, ja. Und da kann man sich eine schöne Welt basteln, wirklich. Ja. Ja. Nein, aber du beschreibst es sehr schön. Es ist wirklich, es geht wirklich darum, vielleicht könnte man noch sagen, diese Auszeit, diese alternative Welt, die der Rausch bietet gegenüber dem harten Alltag, gönnt ihr das? Wichtig natürlich, niemand soll darunter leiden. Also das ist immer auch ein sehr sozialkritischer Beiklang, Impetus ist immer auch zu vernehmen. Sieht man dann vor allem bei den Propheten. Ja. Also da muss man schon sagen, die Propheten, die Großen und die Kleinen, die haben ihre liebe Mühe mit dem Rauschtrinken, mit dem Exzess, mit dem ausschweifenden Leben.
Vielleicht sollten wir da einen Moment bleiben. Weil ich glaube, Alkohol jetzt auch gerade in unserer Gesellschaft ist ja doch auch ein ziemlich ernstes Thema. Wir haben jetzt so locker, flockig drüber gesprochen, so ja, Studentenverbindung und Juhu und gelegentlicher Rausch und so. Aber es hat ja auch soziale Härten, auch in unserer Gesellschaft. Mhm. Jetzt hast du gesagt, die Propheten, die hätten auch schon darauf hingewiesen, was war deren Punkt?
Da geht's voran, da sind wir bei Amos, der ja sowieso der große Sozialkritiker ist. Bei Jesaja, so im ersten Teil von Jesaja, da wird wirklich auf die Eliten geschossen, die sich das Leben gut gehen lassen und sich um nichts kümmern. Also wirklich, lass uns trinken, morgen sind wir tot.
Ja.
Genau. Und da ist das Trinken ein Element von vielen anderen. Da gibt's natürlich auch irgendwie die Möbel, auf denen sie liegen, die aus Elfenbein sind und grundsätzlich einfach das sich nicht kümmern um die Gesellschaft, sich nicht kümmern um Menschen, denen es schlecht geht. Und da ist das Trinken ein Attribut für diese Weltvergessenheit und
okay, aber das heißt die Verantwortungslosigkeit. Ja, aber es geht dabei dann mehr um eine Dekadenz zum Beispiel und weniger jetzt so um soziale Härten von der Familienvater verprügelt seine Kinder oder irgendwie so.
Das hast du mehr in der Weisheit.
Ah, okay.
Da gibt's in der Weisheit hast du ja wirklich die, es ist gefährlich zu sagen, diese ist ja nicht so direkt an Theologie interessiert. Ja. Natürlich, die Weisheit beschreibt eine Welt, die von Gott geschaffen ist und gut geschaffen ist und ihre inneren Zusammenhänge hat. Und eben, wenn du dich so verhältst, dann kommt es hoffentlich so raus, wie du dir das hoffst. Und wer andere in eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
Okay,
Das sind diese Zusammenhänge. Und in diesen Zusammenhängen, aber sehr innerweltlich, gibt es natürlich auch einige Ratschläge zur Trunkenheit. Und zwar eben auch sehr, sehr mahnende Ratschläge. Da ist wirklich auch wieder im Buch der Sprüche, im 23. Kapitel, sehr interessant, wird wirklich ein Trunkenbold beschrieben. Und zwar, damit es lebendig wird, kommt er selber zu Wort. Also der beschreibt, wie es ihm geht. Wie er sich prügelt, aber nichts spürt. Wie er irgendwie gar nicht mehr klar sieht. Wie er am Boden liegt und nicht mehr aufstehen kann. Also da wird... Man könnte noch meinen, vielleicht findet er das toll, aber es wird dann plötzlich schon klar, nein, der leidet unter diesem Zustand. Ja. Und denkt, gut, mahnender Abschluss, eigentlich fertig, Schluss, ich will nicht mehr, mach das bitte nicht. Nein, der letzte Satz ist, gebt mir zu trinken, ich will weiterfahren. Oh, also es ist wirklich sogar das Phänomen, natürlich ohne den entsprechenden Ausdruck, aber der Sucht, des Alkoholismus, dieser Teufelskreis ist enorm lebensnah beschrieben.
Mhm. Aber was ich jetzt interessant fand, dass du gerade bei den Propheten eine sehr deutliche Kritik an Trunkenheit entdeckt oder festgemacht hast. Und gleichzeitig sind doch die Propheten auch bekannt, gerade als ein Beispiel dafür, eben der prophetische Rausch, Saul oder so, der dann vom Geist Gottes überkommen wird oder eingenommen wird und dann in einen rauschähnlichen, ekstatischen Zustand verfällt. Man hat doch oft auch die rauschhafte Gotteserfahrung, weil wir haben ja gesagt, als Titel dieser Folge, wohnt Gott im Rausch, dass so diese Vorstellung hat man doch gerne auch mit den Propheten in Verbindung gebracht und gesagt, es ist auch alttestamentlich quasi belegt, dass eben Menschen auch rauschhafte Gotteserfahrungen gemacht haben. Bist du dem auch nachgegangen? Lässt sich das halten oder?
Das lässt sich nicht so gut halten. Also da gehst du völlig berechtigt sicher auch von der Apostelgeschichte aus.
Ja.
Und in der Apostelgeschichte haben wir das. Wirklich der Heilige Geist, der Menschen in einen Zustand versetzt, dass andere denken, sie seien betrunken. Also wird das klar nebeneinander gestellt. Im Alten Testament hast du das wirklich fast nicht. Du hast Saul erwähnt. Und da gibt es tatsächlich zwei Stellen, wo Saul irgendwie mit einer Gruppe Propheten rumzieht und man macht sich aber über diesen Saul lustig, weil er irgendwie sich daneben benimmt. Weil er von einem Geist beseelt ist, der in dieser Prophetengruppe eine wesentliche Rolle spielt. Aber es wird sehr schnell klar, dass das nicht unbedingt die Gottesnähe ist, die man sich erhofft. Also Saul ist da eine sehr tragische Gestalt. Und ich würde sagen, das sind eher Züge, die das Tragische von Saul unterstreichen. Und zudem, da bin ich halt wirklich ein sehr pedantischer Text-Nerd, zudem ist das Vokabular, das benutzt wird, um den Alkoholrausch oder den Liebesrausch, den es auch gibt, das Vokabular, das hier benutzt wird, das findet keine Verwendung bei diesen Prophetenstellen von Saul. Da ist eine ganz andere hebräische Wurzel verwendet.
Also wir können uns jetzt insgesamt Propheten, wenn ich das recht verstehe, nicht so als berauschte Hippies denken, die irgendwie auf einem guten Trip dann Eingebungen haben und da quasi als mediale Gestalten irgendwie funktionieren, sondern da, also sobald es mit Gott zu tun hat, wird die ganze Sache nüchterner, oder?
Würde ich schon sagen, ja. Also genau, was du beschreibst, ist so Orakel von Delphi, diese rasenden Gestalten.
Ja.
Genau, und in der Kirchengeschichte ist es natürlich immer wieder vorgekommen. Mhm. Aber ich würde wirklich sagen, mit Blick aufs Alte Testament ist zwischen Gott und dem Rausch eine erstaunlich große Hürde eingebaut. Okay. Gerade auch, wenn man in die Umwelt des Alten Testaments schaut, also die Götterwelt in Ägypten, die Götterwelt in Ugarit, ein Staatsstaat
und
Mesopotamien, die sind unglaublich trinkfest, diese Gottheiten. Und wenn sie jetzt mal nicht sind, ist das gar nicht so schlimm. Also es werden Gottheiten beschrieben, die wirklich einfach umfallen und nicht mehr können und ist halt so, ja.
Ist es so eine Art Männlichkeitsattribut, so mein Gott kann mehr saufen als deiner? Und bei Jahwe war das jetzt nicht so wichtig, oder? Ja,
unterschätzt die Hathor nicht in Ägypten, die ist sehr gut im Trinken. Das ist die berauschte Gestalt in Ägypten.
Ja. Vielleicht musst du das kurz erzählen.
Da gibt es wirklich eine sehr schöne Geschichte, weil das gibt Züge, die dann auch im Alten Testament begegnen. Also die Festfreude, an der Wein und Alkohol nicht fehlen darf, die kennen wir ja in der Bibel. Mhm. Und im alten Ägypten ist es dann noch wirklich viel intensiver bezeugt. Da gibt es eben Hathor, eine Gottheit, der wird ein Fest gewidmet und das Fest hat seinen Grund im Mythos, das Reh, Der Obergott hat beschlossen, er wolle die Welt, die Menschheit austilgen. Kennen wir ja aus anderen vergleichbaren Büchern.
Genau.
Der hat plötzlich keine Lust mehr an diesen Menschen, keine Freude mehr an diesen Menschen und gibt Hathor diesen Job. Hathor hat durchaus keine Abneigung gegenüber Blut und so und sagt, gut, mache ich, führe ich
Blut
aus.
Geleckt.
Genau, die hat im wahrsten Sinn vom Wort Blut geleckt. Und der bereut das. Kennen wir ja auch aus der Bibel. Leider ist es erst nach der Sintflut bei uns. Ja. Reh ist durchaus fortschrittlich, der macht das schon vor dem großen Zerstörungsakt. Bereut das und sagt, Hathor, zurück auf Feld 1, bitte, nein, mach das nicht. Hathor, nein, ich habe einen Job bekommen, ich führe diesen Job aus. Und dann bedient sich Reh einer List und bedeckt die Erde mit Bier. Und damit das Bier ausschaut wie Blut, mischt er ein rotes Mineral darunter. Hathor steht am Morgen auf, will zu ihrer Bluttat schreiten und sieht schon Blut liegen, ja, trinkt dieses Blut auf und ist am Ende so betrunken, dass sie ihren Job vergisst. Und genau deshalb feiert man im alten Ägypten alle Jahre ein Fest der Hathor. Und da ist ganz klar das Ziel, dass alle so betrunken sind, Hathor inklusive, dass niemand mehr brutal oder gewalttätig wird, sondern dass alle einfach besänftigt betrunken am Boden liegen.
Also, kennen wir eigentlich auch jüdische Feste, die so funktionieren?
Da gibt's Purim ist natürlich ein Fest. Es ist sowieso noch erstaunlich, wie der Wein ist ein sehr wichtiges Element in der jüdischen Tradition. Aber der maßvolle Umgang mit dem Wein ist auch sehr verankert. Also es ist irgendwie das Exzessive. Ich bin da natürlich kein Experte, da müsste man mit jemand anderem reden. Aber soweit ich das sehe, ist es ein sehr maßvoller Umgang mit dem Wein. Kam dann vor allem im Hellenismus mit Bensira und so, kam dieses Maß, Nichtmaß, dieses Kriterium kam dann rein. Aber Purim ist wirklich ein Fest, wo ein bisschen Exzess durchaus eine Rolle spielen darf. Es gibt ja die Stelle, wo gesagt wird, an Purim hat man genug getrunken, wenn man den Namen von Mordechai und von Haman nicht mehr unterscheiden kann.
Genau.
Weil man so undeutlich spricht oder nicht mehr gut hören kann.
Ja, aber eben, jetzt bist du ja doch schon auf diese Festfreude zu sprechen gekommen, die ja doch auch tief verankert ist, auch in den biblischen Überlieferungen und die ja durchaus auch in einen, ich sage jetzt mal, in einen geistlichen oder theologischen Kontext gestellt wird. Also es gibt ja diese Vorstellung eben des messianischen Friedensreiches jetzt bei Jesaja, in dem dann der alte Wein in Strömen fließt.
Fette Speisen.
Genau. Und das ist so
das
ist ja auch im Hintergrund dieser Hochzeit zu Kana, dieser vielleicht beliebtesten Geschichte von Jesus. Jesus verwandelt Wasser zu Wein, wer will da nicht sein Kumpel sein? Das haben schon die Doofen geschrieben und sind dafür in die Hitparade gekommen. Also diese Geschichte ist ja hat ja diesen Hintergrund, die Vorstellung eben, Jesus an einer Hochzeit quasi hilft der Weinknappheit aus, erspart dem Brautpaar eine Blamage und sorgt dafür, dass das Fest rauschend weitergehen kann. Und das ist in einem positiven, sogar in einem theologischen oder messianischen Kontext irgendwo einsichtig. Also da klingt schon etwas an, dass wie soll ich sagen, dass der Shalom, der Friede Gottes irgendwo auch spürbar wird, ganz leiblich in diesem Festmahl und auch in diesem Rausch oder Weingenuss.
Sicher, das hängt sicher auch damit zusammen, dass du nach dem alttestamentlichen Menschenbild Leib und Seele nicht einfach trennen kannst.
Ja.
Also das hängt sicher mit dieser engen Verbindung zusammen. Und bei Jesus ist ja sowieso interessant, also das ist die eine Stelle, wo man da wirklich das aus dem Alten Testament verlängern kann ins Neue Testament, wo man sieht, dass kollektive Festfreude, in der es allen gut geht, dass die durchaus im Sinne von Gott sein kann. Und dann hast du noch die andere Stelle, ein bisschen polemischer, wo Jesus von seinen Gegnern als Fresser und Säufer wird. Ist ein alttestamentlicher Vorwurf, das ist wirklich ein Anklagepunkt, ein Straftatbestand.
Das ist ein stehender Begriff, oder was?
Genau, Fresser und Säufer. Okay. Genau, im fünften Buch Mose, Deuteronomium, da ist wirklich, ist das eine Möglichkeit, wenn Eltern einen Sohn haben, mit dem sie einfach nicht zurande kommen,
ja,
der dem Teufel ab dem Karren gefallen ist.
Es sind immer die Söhne.
Wirklich, in diesem Punkt muss auch die Bibel in gerechte Sprache nicht, nicht die weibliche Form reinbringen. Das ist einfach der Sohn, der missratene Sohn, Fresser und Säufer. Und den kann man wirklich vor die Ältesten zerren. Und wenn die einverstanden sind, dass da Hopfen und Malz verloren sind, dann kann man den steinigen.
Wow.
Ist natürlich zu hoffen, dass es nie so praktiziert worden ist, aber zeigt einfach, wenn Jesus als Fresser und Säufer verschrien wird, ist klar, was man damit bezweckt.
Ja.
Das soll enden mit dieser Gestalt. Aber für uns gerade so, mindestens so interessant ist zu sehen, also das zugeneigt sein zu den weltlichen Freuden, zu essen und trinken, hat offensichtlich zu diesem Menschen, zu diesem Gott gehört, der die Leute an den Tisch eingeladen hat. Mhm. Das ist wahr ein Brand, das war ein Merkmal von ihm.
Ja, also das kriege ich sofort so in Verbindung mit dem Abendmahl, oder? Mhm. Also so zu sagen, naja, wir teilen nochmal das Brot und trinken den Wein und dann trinken wir nicht mehr, bis ich wiederkomme. Das macht alles Sinn. Und gleichzeitig war jetzt Jesus nicht so, dass er seine schwersten Stunden quasi dann im Alkoholrausch verbracht hat, oder? Sondern also der hat keine Abschlussparty in dem Sinne geschmissen, sondern der hätte gerne gehabt, wenn die anderen mit ihm wach bleiben und beten.
Mhm.
Wie verhält sich so dieses Wachbleiben, bereit sein und das andere aber dann doch auch so dieses Zusammenkommen und Feiern bei Jesus?
Mhm. Sehr guter Punkt. Könnte man fast mit Kohelet kommen. Jedes Ding hat seine Zeit. Also ich glaube, es gibt die Bereiche, wo ganz klar definiert ist, jetzt Freude, jetzt durchaus auch ein bisschen die Contenance verlieren und so. Und dann gibt's Zeiten, und das sind die Zeiten, in denen Gott eine wesentliche, direkte Rolle spielt, wo effektiv Wachsamkeit, Nüchternheit angebracht ist. Okay. Da sind wir wieder bei den Propheten, die wirklich, die dann vor allem auch den geistlichen Würdeträgern vorwerfen, dass sie betrunken sind, wenn sie eigentlich ihr Amt ausführen sollten. Und wir wissen im Alten Testament, also Gott sehen ist nicht nur toll und Party, das ist auch ziemlich gefährlich.
Ja.
Also da ist irgendwie, geraten wir bescheidenen, begrenzten Menschen in einen Bereich, der extrem gefährlich sein kann. Und da ist, Nüchternheit durchaus angebracht, weil du weißt nicht genau, wie das dann rauskommt.
Wie das ausgeht.
Wie hell das strahlt.
Also, aber das hat ja, ich meine, das könnte man jetzt natürlich ganz elegant mit so einer reformierten Frömmigkeit verbinden. Du bist ja reformierter Pfarrer. Und die reformierte Kirche, die Gottesdienste in aller Regel stehen ja so für dieses eben, für dieses nüchterne, wortlastige, nicht allzu viele Emotionen oder Gefühle zeigen, nicht allzu viel auf Massenhysterie oder Phänomene setzen und so. Ich würde doch gerne nochmal auf die Apostelgeschichte zurückkommen, weil ich finde das schon bemerkenswert, dass da in dieser Geburtsstunde der Kirche nach der Erzählung des Neuen Testaments, dass da der Geist Gottes die Menschen erfüllt, die wartenden Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, und dann manifestiert sich das auf eine Art und Weise, die von Außenstehenden eben mit Betrunkenen verwechselt wird. Und Petrus steht dann auf und sagt, nein, 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 die sind nicht betrunken, die werden übrigens auch ausgelacht, wie das Saul auch passiert ist.
Genau.
Und Petrus rehabilitiert die dann und sagt, die sind nicht betrunken, sondern die sind erfüllt vom Geist Gottes. Und es gibt ja schon auch so diesen, ich sage jetzt mal, diesen Strom auch, diese Strom- oder Frömmigkeitsrichtung oder wie man das nennen will, die eben auch so etwas Ekstatisches feiert und etwas aus sich herausgehendes. Das hat dann in der Pfingstbewegung zum Beispiel eine sehr kraftvolle, wie sagt man dem, Renaissance erlebt. Und ich bin ja auch so ein bisschen in dieser Szene mit aufgewachsen und habe das auch erlebt in Gottesdiensten und in Versammlungen. So dieses, ich sage jetzt mal, dieses rauschhafte Gotteserlebnis. Ich habe sogar diese Phänomene erlebt. Eine Zeit lang ist das auch in Europa ein echtes Thema gewesen, in diesen pfingstlich-charismatischen Kreisen, so diese Manifestationen des Heiligen Geistes.
Der Toronto-Segen.
Ja, genau. Und das hat sich auch unter anderem in so Trunkenheitsphänomenen geäußert. Und ich habe das also live und in Farbe gesehen, auch bei guten Freunden von mir, die ich sogar für sehr vernünftig und eigentlich nüchtern halte, die dann eben quasi berührt oder erfüllt vom Geist Gottes, so haben sie das erfahren oder erlebt, wirklich in einen Zustand der Trunkenheit gekommen sind und irgendwo undeutlich gesprochen haben und schräg gelaufen oder sogar umgefallen sind, und das war dann regelrecht ansteckend. Die konnten andere Leute nur berühren, und dann haben diejenigen dieselben Symptome gezeigt. Das war schon einigermaßen verstörend oder unheimlich, das zu erleben. Ist aber Teil gewesen einer Frömmigkeit, eines Gottesverständnisses, so quasi, wenn Gott uns begegnet, dann kommt auch etwas in Gang, das mich emotional und körperlich völlig in Beschlag nimmt.
Ja, ich glaube, das ist, da hat vielleicht eine gewisse Umdeutung oder Neufüllung stattgefunden. Ich würde sagen, das Alte Testament erkennt einfach das menschliche Bedürfnis nach einer Gegenwelt, die nicht anstrengend ist, die einen Freiraum schafft, die einen Unterbruch zum harten Alltag bietet. Ja. Und attestiert da dem Alkohol und auch dem Liebesrausch eine Rolle. Und dann werden aber schon die alkoholrauschkritischen Stimmen werden stärker. Wir haben jetzt vor allem im Neuen Testament über Jesus geredet, aber man muss natürlich klar sehen, wir haben auch Johannes den Täufer, der ja betont asketisch lebt. Ja. Wir haben Paulus, der immer wieder zur Nüchternheit, also bei Paulus findet man wirklich keine Ermunterung zum, hey, gönnt euch was und war doch jetzt anstrengend und jetzt genießt euren Körper und den Wein, findet man nicht. Ja. Und deshalb muss man auch klar sagen, also der durch Substanzen, durch irgendwie konkrete Substanzen hervorgerufene Rausch wird schon zur Seite gedrängt. Aber offensichtlich hat der Mensch einfach das Bedürfnis, dennoch ab und zu wegzutreten und irgendwie sich einen ganz anderen Raum zu begeben. Und ich kann mir vorstellen, dass da die Apostelgeschichte einen praktischen Schlüssel bietet mit dieser Nebeneinanderstellung. So im Sinn von, nicht Alkoholrausch, das denken die Dummen. Nein, das ist der Geist Gottes, der berauscht. Und hey, also ich merke das bei mir, ich schätze in Gottesdiensten das Nüchterne extrem. Und ich schätze am Samstagabend zuvor den guten Wein auch sehr. Ja. Und ich trenne das sehr gern, alttestamentlich. Die Freunde, die Freundinnen, das Essen, der Wein, der ausgelassene Abend und dann am Sonntagmorgen so und jetzt wieder klarer Kopf und tasten wir uns an das große Rätsel Gott heran, aber nüchtern, weil keine Ahnung, was mir da genau begegnet.
Oder man wird so langsam nüchtern, während man da sitzt, oder?
Und, ja, aber ich finde das eben jetzt noch bemerkenswert. Ich habe das Gefühl, es sind wie ein bisschen zwei Modelle. Du hast jetzt gesagt, du trennst das, aber du trennst es ja wahrscheinlich nicht in dem Sinne, dass es für dich in zwei Welten auseinanderfällt, dass es quasi eine theologische, geistliche Welt gibt, in der alles ganz nüchtern zu und her gibt. Und dann gibt es quasi eine ungeistliche Welt, die du dann im Verborgenen praktizierst oder für die du dich dann auch so halb schämst.
Das ist ziemlich öffentlich.
Weißt du, ich meine, so dieses Auseinanderfallen, das ist nicht das, was du meinst, mit Trennen. Für dich ist quasi der Abend mit Freunden, in denen dann auch mal so viel Wein fließt, dass man nicht mit gutem Gewissen noch Auto fahren dürfte oder so. Das ist für dich ja dann nicht etwas Ungeistliches oder Untheologisches.
Nein, genau.
Und das ist ja noch wichtig, dass es irgendwie, dass man das zusammenhalten kann. Und der Alternativentwurf wäre dann, man steht diesen ganzen Rauschzuständen, die durch Substanzen hervorgerufen werden, sehr skeptisch oder sogar moralisch ablehnend gegenüber, sucht aber diesen Rausch dann in der Gotteserfahrung, im Gottesdienst oder so. Ja. Und dann hat man das quasi wenigstens dann, weil wenn man dann nur den reformierten, nüchternen dann Gottesdienst hat, dann hat man dann,
nur den harten Alltag.
Dann gibt es keine Freude mehr.
Aber das ist, wahrscheinlich ist genau das der Punkt, oder? Also die Reformierten sind vielleicht ein bisschen feier- und trinklustiger und brauchen das deswegen nicht auch nochmal im Gottesdienst.
Vielleicht geht es in diese Richtung. Also vielleicht gibt es zwei Formen von Gottesdienst. Vielleicht gibt es den säkular geprägten Gottesdienst, den ich erlebe beim guten Essen mit Freunden. Das ist das, was Gott mir schenkt, Kohelet. Ja. Das Leben ist hart, gönn dir das. Und ich bin dabei, wenn du das machst. Jesus hat damit Jesus hat Gottesdienst am Tisch gefeiert mit seinen Leuten. Ich glaube wirklich, das ist vielleicht so eine sehr innerweltliche, sehr bauchverbundene Art, Gottesdienst zu feiern. Und dann gibt es die kopflastige, die wirklich bei mir auch das Kognitive anspricht. Mhm. Und das ist die dann am Sonntagmorgen im nüchternen, reformierten Gottesdienst. Aber ich würde das sicher nicht irgendwie voneinander trennen wollen. Ja. Das sind Ausgestaltungen des Gleichen, unterschiedliche Seiten des großen Gleichen.
Ja, du hättest einfach in einem anständigen ICF-Gottesdienst hättest du derartige Kopfschmerzen, weil du mit dem Kater vom Vorabend hingehst, dass du das gar nicht aushalten würdest.
Ja, ihr investiert da viel in die Musikanlage. Hey, weil, wenn es euch recht ist, ich würde es gerne ein bisschen versuchen zu systematisieren. Also wir haben jetzt ganz
verschiedene... Ich wäre enttäuscht, wenn du das nicht machen würdest.
Wir haben jetzt ganz verschiedene Punkte aufgegriffen. Ich würde sagen, es gibt so eine Ebene, die wir biblisch finden. Das ist so... das Ding mit den praktischen Anweisungen. Wir haben gesagt Weisheit. Da gibt's jetzt irgendwie die Warnung davor, zu ausschweifend zu sein. Es kann dich auch ruinieren. Es kann dich ins Elend führen. Pass auf damit. Mhm. So ganz grob. Mhm. Dann gibt's diesen eher sozialkritischen Zugang über die Propheten, die dann sagen würden, passt aber auf, dass da keiner auf der Strecke bleibt. Also ihr könnt euch auch mal ganz schön betrinken, aber dann schaut bitte, dass alle mitmachen können. Und lasst es nicht zu etwas werden, was so eine dekadente Haltung eines Establishments gegenüber der Bevölkerung ist, sondern diese Bevölkerung muss Anteil haben an dem. Ja? Und dann gibt's noch so dieses dritte, was wir jetzt gehabt haben mit der Apostelgeschichte, das nochmal klar unterscheiden will zwischen einem alkoholinduzierten Rausch und dem berauschenden Geist Gottes. Und in dem Sinne müsste man ja dann eigentlich unsere Eingangsfrage, also wohnt Gott im Rausch, so beantworten, dass man sagt, nein, gerade nicht. Gott ist quasi ein eigenes vom Rausch, wie wir das sonst meinen, nochmal getrenntes Phänomen und eine eigene Wirklichkeit. Mhm. Jetzt gibt es aber nochmal Geschichten, die haben wir noch gar nicht angesprochen. Es sind so Geschichten, wo ich froh bin, dass sie in keiner der Kinderbibeln drin sind, die wir zu Hause haben. Ich denke da zum Beispiel an Lots Töchter. Manu, möchtest du die vielleicht erzählen, diese Geschichte?
Mit Manu meinst du den alten Manu, oder?
Also den normalerweise alten,
den du, ja, stimmt, ich bin der alte, aber den, den du seit langem kennst.
Normalerweise ist ja Manu immer ganz begeistert, wenn er was aus der Bibel erzählen also, darf. Aber ich glaube, die Geschichte überlässt er dir gerne.
Nein, Manu, komm bitte, wirklich, ich sag dann noch genug.
Ja, ich habe eher die Befürchtung, dass ich das nicht ganz akkurat wiedergeben kann. Aber ja,
kam wahrscheinlich nicht oft vor, gell?
Es ist irgendwie, die Szene ist, Lot hat zwei Töchter und die finden
und irgendwo... Und sie haben keine Männer.
Sie genau. haben keine Männer.
Kinderlos im Alten Testament.
Genau, und finden keine geeigneten Sexualpartner, um den Fortbestand ihrer Familie sicherzustellen und haben dann irgendwann den glorreichen Einfall, ihren Vater abzufüllen, und zwar derart, dass er sich nicht mehr gegen eine geschlechtliche Vereinigung mit seinen eigenen Töchtern wehren kann. Und die kriegen das dann hin und werden quasi von ihrem Vater schwanger und sichern so die Blutslinie, aber unter natürlich moralisch ausgesprochen zweifelhaften Voraussetzungen. Wie das
ja, jetzt, auch genetisch ist das nicht
jetzt, ja, ja, und ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, aber das ist dann vielleicht ein Punkt, den man in einem Podcast nicht vertiefen sollte, wie das denn funktionieren soll, wie die das mit ihrem Vater hingekriegt haben, aber also jetzt so rein, wie sage ich, sexualbiologisch, aber dazu liefert ja die Bibel keine Details.
Aber da gibt es sehr schöne Sekundärliteratur. Ja, ich, wirklich, also ich muss sagen, über weite Teile habe ich tolle Literatur lesen dürfen.
Also was, wie man sturzbetrunken zweimal kann oder ob es einfach eine Entschuldigung war?
Alles Mögliche, wirklich. Also da wird natürlich, genau, da werden die Großen gestalten. Jetzt Lot, weniger Lot, ist das sowieso nicht sein Riesenheld. Aber Noah zum Beispiel, der wird regelmäßig verteidigt. Der hat ja auch seinen anständigen Rausch gehabt. Und das ist wirklich fast süß, wie da in der Sekundärliteratur.
Der Noah, der musste zugedeckt werden, oder?
Genau, da sind wir bei einem wichtigen Punkt, da sind die beiden Geschichten vergleichbar. Bei diesen Geschichten geht es nicht um den Rausch. Da ist der Rausch ein erzählerisches Mittel. Ah, okay. Und eigentlich ein unaufgeregtes Detail, das halt einfach Tatsache ist. Menschen trinken, wenn sie trinken, hat das zum Teil schöne Folgen, zum Teil ungute. Bei Noah, man kann so viel trinken, dass man wirklich die Hosen nicht mehr richtig anhat. Peinlich.
Ja.
Bei Lot, das Ganze noch in gesteigerter Form.
Ja.
Aber da geht's nicht. Also bei Lot geht's darum, wie sind diese beiden komischen Völker entstanden da neben uns.
Also eigentlich ist das eine mega Diss-Geschichte, oder?
Ja, extrem.
Also man sagt quasi, du, woher kommen eigentlich die Österreicher? Und dann erzählt man eine Geschichte, naja, da war man
der Stammvater mit zwei Töchtern.
Weißt du noch, Gessler? Okay, aber das beruhigt mich jetzt, weil eigentlich hätte diese Geschichte ja auch das mega Potenzial, wirklich ganz viel Tragisches und Kritikwürdiges auch aufzuwerfen. Also wo wir in einem Bereich sind von sexueller Gewalt und allem Möglichen, was man jetzt hier auch als Opfer deuten könnte, das dann sich selbst
kann man als natürlich schon so lesen.
Interpretiert etc.
Genau.
Aber du sagst jetzt quasi, grundsätzlich ist das mal so eine Art Ätiologie, um zu erklären, woher die Nachbarn kommen.
Genau. Und bei Noach geht es ja wirklich darum, warum ist Ham verflucht?
Ja.
Also Ham ist der sich lustig macht über den Vater.
Ja. Ja.
Die drei Söhne sehen den betrunkenen Vater und da gibt's in der Weisheit auch rund um Israel, auch in der Umwelt des Alten Testaments, gibt's die klare Anweisung, ein Sohn hat den Job, den betrunkenen Vater nicht zu beschämen. Mhm. Also wenn der Vater so betrunken ist, dass es nicht mehr gut geht, dann muss der Sohn zu seinem Vater schauen.
Okay.
Und Ham macht das nicht, nur nicht, der stellt ihn sogar bloß. Der sieht ihn zuerst entblößt im Zelt und geht dann zu den anderen und sagt, hey, schaut mal, Vater, wie der da liegt. Also der ist wirklich, das ist das Problem. Da geht es natürlich dann darum, warum ist Ham, also dieser Volksteil, warum wird dieser Volksteil verflucht?
Okay, gut. Jetzt so insgesamt bleibt bei mir etwa folgendes Bild von dieser ganzen Rausch- und Alkoholthematik zurück. Alkohol ist ein tolles Mittel, das man sich ab und zu gönnen kann, um so die Härten des Lebens zu ertragen und Freude zu empfinden. Am besten nicht alleine. Mhm. Und am besten so, dass man die Hosen anbehält. Am schönsten in einem Fest mit vielen anderen, die mitfeiern und keinen, die außen vor bleiben müssen.
Und Stefan, wenn ich dich unterbrechen darf, und mit der Frau, die du liebst.
Und der Frau, die du liebst.
Weil Sexualität und Alkoholgenuss gehen nicht nur im Alten Testament, im Vorderen Orient Hand in Hand. Okay. Man spricht vom sogenannten Kneipenmilieu bei den Vorderorientalisten.
Ach, wirklich?
Wirklich, und da gibt es Darstellungen, da sieht man wirklich Frauen, die gleichzeitig mit einem Strohhalm Bier aus einem Krug trinken und während sie das tun, von hinten von einem Mann beglückt, begattet, beweis nicht was werden.
Okay.
Also wirklich dieses Miteinander, und das sind gängige Rollsiegel, die man wirklich nicht nur in anrüchigem Milieu findet, sondern die waren verbreitet. Das wusste man. Alkoholgenuss, Liebesrausch, das ist nicht ein Ding, aber eng miteinander verbunden. Also die Kneipe war immer auch ein Ort, wo es sehr schlüpfrig zu und her gegangen ist.
Das finde ich jetzt wirklich noch einen guten Hinweis. Das bedeutet quasi auch, es ist etwas, dass das eigene Soziale mit einbeziehen muss.
Genau.
Wenn man es jetzt mal
esst, Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe.
Ja.
Also wirklich Essen, Trinken, Liebesrausch.
Mhm.
Seine Trias gehört zusammen. Schön. Und eben mit der Frau, die du liebst. Das ist im Hohelied. Also da geht es schon wirklich auch um das Sorge tragen zueinander und das Feiern des Lebens miteinander.
Mhm.
Aber Entschuldigung, ich hatte schon.
Nein, das ist super so. Und trotzdem könnte man jetzt noch mal sagen. Da gibt es aber eine scharfe Unterscheidung, eine klare Grenze zu dem, was jetzt irgendwie eine spirituelle Erfahrung ist, was von Gott gewirkte Inspiration ist, was Gott Menschen mitteilt. Und man könnte jetzt schwer nur den christlichen Gott, ich nehme jetzt das Ente, haben wir auch ein bisschen drüber geredet, man könnte jetzt schwer diesen christlichen Gott so beschreiben, dass er einer ist, der irgendwie Halluzinationen, Rauschzustände auslöst, in denen er sich Menschen dann nochmal eindeutig und eindrücklich zu erkennen gibt.
Er tut es leider dennoch. Und zwar in sehr schlimmem, vernichtendem Zusammenhang. Oh. Das ist wirklich erstaunlich, weil Gott wird ja eben, wie wir gesagt haben, vom Rausch eigentlich sehr ferngehalten. Und, aber es gibt die Gerichtstexte bei den Propheten, sehr heftig, Jesaja, wo Gott den Rausch benutzt, nicht um erkannt zu werden, sondern um die Menschen zu vernichten, zu bestrafen. Der Becher Jahwes ist ein Zornesbecher, ja, es ist ein ganz heftiges Motiv, dass der ja dann von Jesus noch aufgegriffen wird. Ja, lass also diesen Kelch an mir vorübergehen. Das ist der Gerichtsbecher. Das ist der Becher, den man trinken muss. Der macht keine Freude. Da ist man so betrunken, dass man wirklich zugrunde geht und in den heftigsten Texten daran stirbt.
Ah, wow.
Also es ist, und das ist ein absolutes Proprium, eine Eigenheit im Alten Testament, gerade wenn man über die Grenzen schaut. Ja. Dass Gott den Rausch benutzt, um die Menschen zu bestrafen.
Wow.
Das hast du eigentlich in der Umwelt nicht sonst.
Ja.
Da ist eher der Rausch etwas, was Gott und Menschen verbindet. Weil die Götter ja trinken wie die Menschen und sich genau gleich bloßstellen wie die Menschen, wenn sie zu viel getrunken haben.
Also das heißt, Alkohol gibt es zwar als Instrument Gottes, also auch dessen kann er sich bedienen, aber wenn er es tut, dann ist es nicht
gut,
mehr lustig.
Nicht gut,
nicht gut.
Deshalb, so könnte man natürlich auch die Apostelgeschichte wieder in einem anderen Licht lesen.
Du, aber was bedeutet das jetzt für den Abendmahlskelch? Weil das ist ja total spannend.
Ja.
Also wenn dann der Christus sagt, das ist mein Blut, vergossen für viele, dann wäre das ja eigentlich nochmal eine totale Kontrastfolie zu diesem Zorneskelch.
Mhm. Könnte man wirklich von einer wilden Umdeutung sprechen? Ja. Ähnlich ja, also jetzt nicht mehr biblisch, aber wie das Kreuz aus einem klaren Folterinstrument, Mordinstrument dann zu einem Symbol der Hoffnung geworden ist.
Mhm. Wunderbar. Mhm. Und interessanterweise macht ja Paulus dann auch darauf aufmerksam oder gibt die Order durch, dass beim Abendmahl die Leute sich eben nicht betrinken sollen.
Genau.
Auch wenn man sagen muss, Hashtag nüchterne reformierte Frömmigkeit, dass das offenbar passiert ist. Also Paulus in seinen Briefen an die Korinther, da geht's ja wild zu und her, da regelt er ja auch die Redebeiträge, damit das nicht alles durcheinander gerät.
Das war mehr ICF als Landeskirche damals.
Das war dann schon eher so ich sage jetzt mal pfingstlich chaotische Frömmigkeit, aber eben nicht mit dieser moralistischen Aufladung, die ich ja auch kennengelernt habe. Es gibt ja gerade in evangelikalen Auslegungen, Bibeltextauslegungen gibt es ja auch Versuche zu zeigen, dass die Weinvermehrung an der Hochzeit zu Kana eigentlich ein Wein war, der gar keinen Alkohol enthielt.
Blue Cocktail
war.
Emil Rahm war da.
Ja,
das war alles Rimos.
Nee, weil man sich einfach nicht vorstellen konnte, dass Jesus dazu beiträgt, dass Leute mehr Alkohol trinken. Ja? Aber im Blick auf das Abendmahl wurde das ja dann ganz bewusst auch eingeschränkt, dass eben das Abendmahl nicht zu einem Saufgelage verkommt.
Mhm. Ja, vielleicht machen wir noch eine schöne Schlussrunde und erzählen mal, wie wir eigentlich mit Alkohol umgehen.
Dann kannst du die Geschichte erzählen, in der du in deiner Berliner Wohnung betrunken Kirchenlieder gesungen hast.
Nein, das ist jetzt eher ein Thema für Schall und Rauch. Das ist eher ein Thema für Schall und Rauch.
Nee, also bei mir ist Alkohol sowas, was ich sehr gerne mag. Allerdings wirklich, und das freut mich jetzt natürlich, dass ich da in einer Linie bin mit dem Propheten, gar nicht gerne alleine. Also ich bin nicht der Typ, der nach Hause kommt und sich mal ein Bier nimmt. Auf die Idee komme ich nicht. Allerdings, wenn wir Gäste haben und wenn wir was feiern, dann gehört das für mich schon dazu. Mhm. Und ich mag das dann auch. Und ich sage immer, was ich nicht verstehen kann, ist, wie man ein Bier trinken kann. Weil so ein Bier weckt doch vor allem die Lust auf ein nächstes und nochmal auf ein nächstes und so.
Von Stuckrad Barre hat auch da ein schönes Zitat platziert.
Weiß ich gar nicht.
Wir können irgendwie ein Bier. Ich kann es nicht genau wiedergeben, aber wer macht das schon?
Ja,
kein Bier oder viel Bier,
ja, genau,
aber dazwischen gibt es nicht.
Also das ist schon so ein bisschen, stimmt das auf mich und immer gerne mit anderen Menschen zusammen, die ich auch mag. Also ich ich mag das nicht zu trinken irgendwo, wo ich die Leute nicht kenne, wo ich mich nicht super wohl fühle oder so, aber mit Freunden zusammen, lustiges Fest und dann auch mal gerne viel Bier, das mag ich.
Es geht mir nicht ganz genau gleich, weil ich sagen würde, ich rauche nur mit anderen und nicht alleine, aber trinken kann ich durchaus auch ganz gut alleine. Ich kann auch mal abends eine Flasche Wein öffnen und die dann bei Netflix-Konsum wegtrinken. Ich würde sagen, ich kenne auch so das, was du angesprochen hast, so dieses... Wie soll ich jetzt sagen, diesen tröstenden oder vergessen machenden Effekt des Alkohols auch, dass ich jetzt gerade in schwierigen Zeiten dann auch mal das Bedürfnis hatte, jetzt mal, gerade wenn ich so angespannt und irgendwie so, wie soll ich sagen, so nicht mehr irgendwie rausfinde aus dem Drehen von, weiß nicht, von Sorgen oder whatever, dass ich dann mir mal ein paar Bier gönne abends, um mal irgendwie loszulassen. So, ja.
Wenn du wieder podcasten musstest mit mir, ja, dann genau, gehst du abends genau nach Hause.
Nee, aber
und säufst dir das alles weg.
Ja, ich sag das jetzt natürlich im Blick auf meinen Hintergrund auch mit einer gewissen Vorsicht, weil das natürlich völlig verpönt war, sich dann Alkohol zu gönnen, wenn man irgendwas zu vergessen hatte oder loszulassen hatte, dann sollte man sich doch in die Gegenwart Gottes fliehen, ja, und so. Für mich hat sich das nicht unbedingt immer ausgeschlossen. Also ich hab mich auch schon ganz oft von Gott beschenkt gefühlt durch ein paar gute Bier und einen Abend, wo ich mich mal nicht um all das kümmern musste, was mir sonst Sorgen bereitet.
Mhm. Ja. Bei mir ist so, dass dieser Effekt, ich kenne den nicht so, weil ich habe das Gefühl, Alkohol verstärkt bei mir, was schon da ist. Also es ist irgendwie eine Intensivierung der Realität. Und wenn ich gut drauf bin und eben mit Leuten das genießen will, dann ist es noch ein bisschen besser.
Ja, ja.
Und wenn ich schlecht drauf bin, ich habe es noch selten ausprobiert, aber ich glaube nicht, dass es gut käme. Dann würden die negativen Gefühle auch intensiv.
Bei mir ist es noch schlimmer, ja.
Ja, das wäre genau bei mir auch so, ja, das verstehe ich.
Und ich habe bei all der Literatur, die ich gelesen habe, irgendwie ein Ausdruck ist mir geblieben. Auf Englisch, da wird... hat eine Frau den Wein im Alten Testament als Social Lubricant definiert. Übersetzt eigentlich ein gesellschaftliches Gleitmittel.
Ja.
Und ich glaube, das ist es bei mir. Und das ist dann wieder auch wirklich dieses Gesellschaftliche, das für mich auch in meinem Glauben wichtig ist. Also, dass wir als Menschen in Gemeinschaft unterwegs sein müssen. Gemeinschaft untereinander, Gemeinschaft mit Gott. Und wenn da der Alkohol, diese Gabe Gottes, etwas dazu beitragen kann, dass das noch ein bisschen besser ist, sehr gern. Aber eben, natürlich, es ist ambivalent, es ist eine Gratwanderung.
Ja, hey, vielen Dank, und ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Es ist ambivalent, es ist eine Gratwanderung. Wir haben jetzt vor allem theologische, religiöse Aspekte davon beleuchtet. Dessen ganz unbenommen gibt es tatsächlich soziale Härten, die durch Alkohol entstehen. Es gibt soziale Verarmung. Du hast auch erwähnt, die Bibel berichtet davon auch im Sprüchebuch, auch in Weisheitstexten. Wir wollten das auf gar keinen Fall verharmlosen, aber ich glaube, es ist irgendwie für mich jetzt mal ganz wichtig gewesen zu hören, es gibt eine Unterscheidung von Rausch und Ekstase und dem, wie sich Gott mitteilt. Das ist so das eine, was ich mitnehme. Und das andere auch, dass diese kritische Dimension, die sich bei den Propheten findet, sich eigentlich vor allem auf den Ausschluss von Menschen von Festivitäten und der Möglichkeit, an den schönen Seiten des Lebens teilzuhaben, anschließt. Wir wünschen euch ganz, ganz tolle Sommertage und hören uns wieder in einer Woche mit der Schlussfolge der dritten Staffel. Dann haben wir wen zu Gast, Manu?
Erik Nussbaumer, einen Politiker, mit dem wir über Gott, Politik und die Frage sprechen, ob Jesus ein guter Präsident wäre.
Okay, super. Gebt euch Sorge, bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss zusammen.